wenn du auf dem Land wohnst, ist das Thema Barrierefreiheit schwieriger als in der Großstadt. Auch das Thema Assistenz ist schwieriger. Und wenn du mit 30 noch bei deinen Eltern wohnst, hat man wahrscheinlich andere Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, ohne die Eltern, als wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. Das ist natürlich auch einsam auf eine Art. Oder stell dir vor, du bist ein schlaues Kind und du bist an einer Schule für behinderte Kinder und du wärst eigentlich ein Abiturkandidat, aber die Förderschule bietet kein Abitur an und das Gymnasium hat keinen Aufzug. Dann bist du quasi an einer gläsernen Decke mit, keine Ahnung, 14 und kommst da nicht raus. Und diese Erfahrung kann auch sehr einsam machen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag, mein Name ist Sven Häusler und ich bin gerade ein Freund der kurzen Einleitung, weil wir alle wenig Zeit haben, weil sich ja irgendjemand um die Welt kümmern muss. Wir sind hier bei der zweiten Folge zum Thema Einsamkeit und Behinderung. Ich sag's gern nochmal, behindert ist man nicht, sondern behindert wird man von der Umwelt, von Menschen, von Erwartungen, von der Gesellschaft, von der Städteplanung, von Behörden und so weiter. Ihr dürft euch jetzt aber erstmal freuen, denn ich habe euch jemanden mitgebracht. Da seid ihr gespannt, was... Habt ihr die Folgenbeschreibung nicht gelesen oder wie? Kein Problem, ich helfe euch. Er ist Medienmacher und Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er hat Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK Berlin sowie Design Thinking an der HPI School of Design Thinking studiert. Er ist Gründer von SozialheldInnen e.V., wo man sich um eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft und mehr Teilhabe kümmert und wo wirklich großartige Projekte entstehen, von denen ihr vermutlich schon mal gehört habt. Zum Beispiel die Wheel Map, die größte freie Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte weltweit, oder Elevate. Hier werden Live-Aufzugdaten bundesweit verfügbar gemacht. Job Inclusive bringt Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Seit 2022 betreibt er seinen Podcast Im Aufzug, wo er mit Gästen über Politik, Gesellschaft und Gott und die Welt redet. Ein Newsletter und einen Blog gibt es auch. Alles sehr empfehlenswert. Übrigens alles ohne Paywall. Spenden sind also willkommen. Autor ist er auch noch. Seine Bücher sind bereits im Titel hervorragend, nämlich Dachdecker wollte ich eh nie werden oder Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus oder Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden oder auch Als Ela das All eroberte. Genau, ist ein Kinderbuch. Er und seine Arbeit wurden mit unzähligen Auszeichnungen geehrt, nicht zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich könnte jetzt auch noch die kommenden 60 Minuten über ihn erzählen, aber interessanter wird's natürlich, wenn er mitreden darf. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen.
Hallo, danke für die Einladung.
Raul, hast du ein Highlight, ein Ereignis, was in den vergangenen Tagen geschehen ist und was du gerne mit uns teilen würdest? Etwas, was dich begleitet hat? Etwas im besten Falle Positives?
Ich habe ein neues Smartphone tatsächlich.
Yeah.
Und das ist ja doch, also ich dachte mir, ja, ich brauche kein neues, bla, und jetzt habe ich halt eins. Und man merkt dann schon diesen Unterschied. Und der Akku hält wieder ewig. Es ist alles wieder schnell. Und man hat sich so langsam dran gewöhnt, dass Dinge langsamer werden. Ich weiß nicht, weil es so langsam ist einfach. Die Entwicklung, die Apps werden immer anspruchsvoller, das Telefon aber wird nicht besser. Und dann werden Dinge mit der Zeit langsam. Jetzt habe ich halt ein nagelneues Telefon und ich bin beeindruckt, wie gut das funktioniert. Das ist so mein kleines Highlight am Tag.
Ja, da kann man sich schon drüber freuen. Ehrlich gesagt, Akkulaufzeit ist, finde ich, eins der wichtigsten Features.
2 Tage ist es jetzt. Früher war es so ein halber Tag.
Und jetzt 2 Tage?
Ja.
Und das bei, ich glaube, du hast jetzt nicht so wenig Screentime.
Ich habe sehr viel Screentime und es hängt jetzt immer an so einem Magnetladedingsi. Und dadurch kann ich es immer überall relativ einfach in meinem Rollstuhl aufladen. Ist irgendwie so, das macht das Leben leichter. Und ein anderes Highlight, das haben wir schon länger und das genieße ich aber jedes Mal neu. Und 2 Dinge. Mein Rollstuhl ist einfach schön schnell. Ich weiß nicht, es hat so eine Geschwindigkeit, wo ich jeden Morgen denke, hu, Go-Kart.
So.
Und ich hab den schon seit 20 Jahren ungefähr, ne? Also Jetzt nicht so, dass ich mich daran gewöhnt habe. Das ist einfach schnell weg. Wow, okay, Vorsicht. Und das andere Highlight ist, ich habe Hörgeräte seit ein paar Jahren. Mhm. Und Hörgeräte sind tatsächlich Fluch und Segen zugleich. Also Hörgeräte, dass man sie braucht, ist natürlich Fluch. Mhm. Aber der Segen ist, ich kann mein Mikrofon ausschalten und trotzdem Musik hören.
Ah ja.
Also so ein Noise Cancelling quasi in der U-Bahn, im Zug.
Oh, cool. Oder
ich kann im Bett neben jemandem liegen und Radio hören ohne oder Podcast, ohne die andere Person zu stören.
Okay.
Ich kann telefonieren ohne AirPods. Also es ist schon, ich habe meinen Körper erweitert um eine Telefon-Audio-Funktion. und die Akkus halten auch 36 Stunden. Also ich werde vorher müde, vor meinem Handy, vor meinem Rollstuhl, vor meinen Hörgeräten. Und dann kann man sie ja aufladen.
Krass. Ja. Ein paar Tech-Highlights hatten wir
ich
auch noch nicht.
Geil.
Ganz
ich
gut.
Find's geil. Ich bin total technikaffin.
Ja.
Weiß natürlich auch um die Probleme, die sowas mit sich bringt. Aber ich finde es irgendwie toll zu sehen und jetzt dabei zu sein, dass Technologie nicht mehr aussehen muss wie Krankenhaus. Mhm. Und dass Technologie jetzt wirklich auch sinnvoll für mich zumindest wird. Allein, dass Akkus kein Problem mehr sind. Allein, dass Geräte jetzt auch nicht mehr so stigmatisiert sind und dass sie jetzt cool werden. Ich kann sie mit meinem Smartphone koppeln und das ist irgendwie auch ein Ding, womit die werben und das ein Feature ist und andere sagen, oh geil, das hätte ich auch gern.
Mhm.
Ja.
Ja, fällt häufig unter den Tisch, ne? Also was es auch für Errungenschaften sind und man hat sich so schnell auch an
also
Sachen gewöhnt.
Also geil ist natürlich kein Hörgerät, ne?
Nee, klar, aber...
Aber wenn du schon eins hast, dann halt maximal geil.
Ja, voll.
Ja.
Ja, krass.
Okay. Das sind so meine Highlights.
Ja, I like. Mein Highlight bist du. Mein
das
Highlight
ist aber
dieser
einfach.
Tage. Ja, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe schon irgendwie lange drüber nachgedacht.
Okay. Und, ja, musst ja leider auch verschieben, aber freut mich sehr, dein Highlight zu sein.
Ja, umso mehr habe ich mich drauf gefreut. Total. Und ich bin zu dir gekommen und darf mal dein Zuhause kennenlernen. Obwohl
und
wir uns schon lange
kennen.
Du
warst hier schon mal.
Nee, ich war noch nicht hier, aber hey, du warst auch noch nicht bei mir.
Das stimmt. Aber wir kennen uns trotzdem.
Genau. Schön. Raul, weil ich weiß, dass du dich damit beschäftigst und wir tun das ja hier in dieser Sonderedition Einsamkeit von Kopfsalat auch, wollte ich dich mal fragen, was ist denn deine Definition von Alleinsein und Einsamkeit?
Also es ist ja nicht dasselbe. Alleinsein ist, wenn man niemanden um sich hat, mit dem ich mich austauschen kann und ich wirklich physisch allein bin. Und einsam wäre ich, wenn ich, obwohl ich jemanden um mich habe, Familie, Freunde, keine Ahnung, Kolleginnen, ich Sorgen oder Fragen in mir trage, die ich mit den anderen nicht teilen kann oder möchte und dann mit diesen Gefühlen einsam, alleine bin.
Es gibt ja, ich habe hier ein Zitat, das habe ich übrigens in einem von deinen Texten gefunden. Du weißt schon, welches es ist. Allein sein zu müssen ist das Schwerste, allein sein zu können das Schönste.
Genau. Mhm. Also es gibt ja diesen Moment, wo man auch gerne mal sagt, lass mich alle in Ruhe und Tür zu machen.
Genau. Ja.
Aber das muss halt freiwillig sein und nicht unfreiwillig.
Hans Krailsheimer hat es gesagt, um ihm auch noch jetzt irgendwie gerecht zu werden und nicht das Zitat wegzunehmen. Kennst du beides?
Ich kenne tatsächlich beides und merke aber auch, dass dieses Alleinsein wollen als jemand, der mit Assistenz lebt, immer auch etwas ist, was ich neu erhalten muss. Also es setzt keinen Kampf voraus, weil ich bin ja derjenige, der sagt den Assistenten, was sie machen sollen. Also ich könnte ihnen auch sagen, bitte lass mich allein. Aber es fällt mir dann oft auch schwer, das einfach zu sagen, weil man will ja auch niemanden vom Kopf stoßen. Oder man weiß nicht, was in einer Stunde ist, ob man dann immer noch allein sein will. Auf der anderen Seite, Assistenten sind auch nicht dafür da, um das Alleinsein zu kompensieren.
Mhm.
Ja, und deswegen ist es immer wieder etwas, wo ich das aushandeln muss, mit mir selber vor allem. Und ich hatte jetzt einen Unfall vor ein paar Tagen, Wochen und auf dessen Grundlage habe ich jetzt meine Assistenzstundenzahl erhöht. Früher hatte ich immer so 8 Stunden am Tag ohne Assistenz. Und jetzt sind es halt nur noch 2 Stunden am Tag ohne Assistenz. Und manchmal wäre ich dann doch gerne wieder mehr allein. Mhm.
Neulich hatte ich diesen Moment in mir, weil du hattest mir erzählt, und deswegen haben wir auch die Aufzeichnung verschoben, dass du einen Unfall hattest. Und dass du erstmal eben ausfällst. Und dann hatten wir Kontakt, haben uns geschrieben. Und danach ist mir dann aufgefallen, boah, ich habe gerade 2 Tage lang mich nicht bei ihm gemeldet und gefragt, wie es ihm geht und wie es vorangeht. So, dachte so, ja, so ist es, ne, im Freundeskreis und oh, oder ich bin krank oder irgendwas. Und dann rauschen irgendwie halt 2 Tage weg und man denkt so, oh, hätte ich auch mal nachfragen können. Und im gleichen Moment ist mir genau das in den Sinn gekommen. Und ich dachte, boah, vielleicht ist es ihm auch schon wieder zu viel.
Ja,
um das mal so konkret zu verstehen, kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also du hast eine ständige Assistenz oder eben gesteuert, also du bestimmst wie viel Tage, und das beinhaltet dann, ich will nicht zu privat werden, aber das beinhaltet ja wirklich alle Situationen deines Alltags, oder? Wo du Personen dabei hast.
Ja, also es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die dazukommen. Ich bin verheiratet, ich wohne mit meiner Frau in dieser Wohnung. Das heißt, es ist sowieso, ich bin nicht allein.
Ja.
Das ist auch wunderschön. Aber die Assistenz ist ja meinetwegen da. Und ich möchte auch gerne mit meiner Frau allein sein. Mhm. Das heißt, diesen permanenten Aushandlungen, was würde mir jetzt aber mein Leben erleichtern mit Assistenz? Und was tue ich für mich oder für unsere Partnerschaft zuliebe und verzichte auf die Assistenz? Und das sind so banale Dinge wie, keine Ahnung, auf Toilette gehen. Mhm. Ja, also normalerweise habe ich von 8 bis 12 Assistenz gehabt und dann ab 18 Uhr bis in die Nacht, je nachdem, wie lange ich dann eben aufbleiben will. Und das hat gut funktioniert, aber dann ist eben dieser Unfall passiert, als ich dachte, ich könnte mal wieder, wie sonst auch, 1000 Mal ist nichts passiert, allein auf Toilette gehen. Mhm. Und jetzt wurde mir ärztlich geraten, das nicht mehr zu tun. Und das bedeutet also, ich brauche mehr Assistenz. Und ich kann die aber auch nicht für 10 Minuten mal rufen und dann kommen die aus Charlottenburg hierher.
Ja.
Dann muss man halt das irgendwie organisieren, dass sie dann halt länger bleiben oder früher kommen. Und dann sitzen die halt hier in der Wohnung. Also sie haben auch ihren eigenen Raum und so, aber man ist ja nicht allein. Und diesen Prozess, den muss ich gerade lernen. Kriegen wir auch hin, das ist nicht das Problem. Ich habe es ja auch vorher hinbekommen. Ja, das ist neu.
Und das ist ein Aufwand. Also das eine ist ja für sich erstmal zu identifizieren, hätte ich eigentlich gerade Bock, alleine zu sein und das zu erkennen. Und dann erfordert es auch noch Maßnahmen, nämlich das einer Person zu sagen und mitzuteilen.
Auf der anderen Seite, das hat auch ganz viele neue Vorteile. Also ich kann zum Beispiel Mittagsschlaf machen. Das konnte ich vorher nicht.
Mhm.
Weil der Assistent ist halt um 12 gegangen früher und kam erst um 6 wieder. Die nächste Schicht quasi. Da war Mittagsschlaf schlecht möglich, weil ich mich nicht ohne weiteres alleine hinlegen kann. Mhm. Wenn die jetzt aber bleibt, dann kann ich ja locker mal einen Nap machen.
Ich sehe schon, du bist ein positiv denkender Mensch.
Ja, ich bin noch nicht ganz 100%ig von diesem neuen Modus überzeugt, aber ich versuche die Vorteile auch zu sehen.
Okay, also auf jeden Fall ist das, was das Alleinsein eigentlich auszeichnet, nämlich, dass es im besten Fall selbst gewählt ist oder zumindest das eine Rolle spielt, dass man es auch selbst wählen kann, der Aspekt ist bei dir eingeschränkt. So, oder
es
aufwendiger,
gibt auch andere,
sagen wir so.
Also wir reden ja jetzt sehr technisch praktisch, ne, über, keine Ahnung, Toiletten anziehen, aufstehen und so. Das ist alles sehr technisch praktisch. Ich sage immer, das ist so die Basis. Also ohne die kann ich weder nett noch Arschloch sein.
Mhm.
Dann wäre ich halt nur im Bett.
So.
Mhm. Alles, was auf Grundlage dieser vorhandenen Assistenz passiert, bin ja dann eigentlich ich.
Mhm.
Ne? Also jetzt im Podcast kann ich nur sein, weil mein Assistent mir am Morgen geholfen hat, aufgestanden zu sein.
Mhm.
Und jetzt bin ich quasi in der Situation, dass ich zeigen kann, wer ich bin, zum Guten wie zum Schlechten. Und da drin steckt ja auch noch mal eine Welt, weil es gibt auch da noch mal Alleinsein oder Einsamkeiten, die oft mit der Behinderung auch zusammenhängen. Also zum Beispiel, es ist ein Unterschied, ob jemand nachempfinden kann, was ich meine, wenn ich sage, hier und da wurde ich diskriminiert oder bin ich als behinderter Mensch vor einer Herausforderung, einer Barriere, oder ob es jemand einfach nur versteht. Mhm. Also hat er selber durch selbst erlebte Diskriminierungserfahrung einen Bezug dazu. Es ist ein Unterschied. Also ich merke einfach, dass der Unterschied, wenn jemand, der auch betroffen ist, zustimmt, oder wenn jemand wie du, der keine Behinderung hat, er sagt, ja, ja, stimmt, Treppen sind wirklich ein Problem. Ich hatte das auch mal, als ich einen Kinderwagen schob. Mhm. Das ist so die Standardantwort, die ich dann höre. Und dann denke ich so, ja, kann sein, aber den Kinderwagen hättest du im Zweifel getragen. Oder du, der war auch nur 3 Jahre Kinderwagen ein Thema. Und danach, ne, und so. Das ist was anderes.
Ja, voll.
Und da drin steckt auch eine Einsamkeit. Mhm. Oder auch Alleinsein. Ja.
Auch Empathie hat Grenzen. Also, oder Empathie ist dann halt eben
Vorwurf.
Empathie.
Das ist einfach, ist so. Einfach
genau.
So.
Genau. Ja. Okay, das heißt, du bist ja dann irgendwie auch bei den, also das hat ja so viele Layer, um nochmal auf diese Assistenzstelle auch zurückzukommen. Und das ist ja wirklich eine Stelle, weil ihr seid ja eigentlich auch in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Gleichzeitig ist es eine Person, die so sehr in deinem Privaten stattfindet, dass das irgendwie auch schwer möglich ist zu sagen, menschlich mag ich die Person nicht so, aber sie macht ihren Job sehr, sehr gut. Diese Abgrenzung ist wahrscheinlich auch ganz schön schwer, oder?
Ja, also vielleicht, um das noch komplexer zu machen, ich bin im Auftraggeberverhältnis. Mhm. Ich bin nicht der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist ein Dienst.
Stimmt.
Mhm. Wo die Assistentinnen angestellt sind. Das habe ich ganz bewusst so gewählt, weil ich möchte, dass meine Assistenten auch die Freiheit haben, zu sagen, mit Raul möchte ich nicht mehr arbeiten, ohne dass sie ihren Job verlieren. Mhm. So, das war mir wichtig. Ich bin auch in Verdi eingetreten, weil ich es wichtig finde, dass sie irgendwie faire Löhne bekommen. Denke einfach, dass es wichtig ist, dass wir auf beider Seite auf Augenhöhe da einander begegnen können. Und es ist ja meine Assistenz. Das heißt, ich kann auswählen, weitestgehend, wer bleiben darf und wer nicht. Wir müssen nicht beste Freunde werden, das ist auch klar. Und meine Frau muss sie auch okay finden. Mhm. Das ist natürlich auch klar. Und so hat sich das dann über Jahre auch zu einem Team entwickelt, das 6 Leute sind. Wir kennen uns sehr lange. Das ist schon, funktioniert ganz gut. Mhm. Sehr loyal, sehr zuverlässig.
Ja. Und ist es das, was du als dieses Nähe-Distanz-Verhältnis schon mal beschrieben hast?
Ja, es ist genau das, was man mir von Anfang an auch geraten hat. Also ich bin, seitdem ich 20 bin, habe ich Assistenz. Davor habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt oder hatte Zivis. Damals, als ich mit der Assistenz angefangen habe, haben sie mir gesagt, dieser Dienst, sie würden mir empfehlen, weil ich neu bin, dass, wenn ich heterosexuell bin, ich nur Männer als Assistenz nehme. Einfach weil man kommt sich körperlich nah so, das, weil ich noch so jung bin, wollten die mir erstmal Männer schicken. Und die versuchten, Leute zu finden, die ungefähr so alt sind wie ich. Vielleicht ein paar Jahre älter, aber nicht viel. Und die sind geblieben. Mhm. Das heißt, wir sind gemeinsam alt geworden. Die kennen mich noch, als ich studiert habe, als ich beim Radio gearbeitet habe, als ich noch gar keine Ahnung hatte vom Thema Inklusion. Sind immer noch da, größtenteils. Also 80% ist bestimmt noch da. Und die haben jetzt quasi die ganze Entwicklung mitgemacht. Mehrere Wohnungen mit mir bezogen. Und so.
Krass.
Ja.
Aber wie gut, also dass ich das denn so gefunden habe. Also kann ja auch eine lebenslange Suche sein wahrscheinlich, ne? Also
tatsächlich. Und ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass wir alle daran gearbeitet haben, dieses Nähe- und Distanz-Thema ernst zu nehmen. ich auch von Anfang an es wichtig fand, Assistentinnen nicht als Freunde zu sehen. Und ich kenne einige Menschen, die Assistenz haben, die das nicht so machen. Und dann natürlich Trennung auch viel schwieriger wird. Oder auch diese Grenzen verschwimmen und dann auch teilweise Überforderung stattfindet von der Assistenz oder der Assistenz immer in.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon festgestellt, dass Einsamkeit wiederum etwas ist, was ins Leben kommen kann, egal wie viel man umgeben ist von Menschen, auch wenn man umgeben ist von Menschen, die man schätzt, die man liebt, wie auch immer. Wie ist denn das bei dir? Konntest du feststellen, was Zusammenhänge sind? Also gibt es Phasen, wo dir das Thema eher begegnet oder kann es getriggert werden? Oder was würdest du sagen? Was sind denn deine konkreten Erfahrungen mit der erlebten Einsamkeit?
Also ich habe da jetzt kein Muster gefunden. Ich kann mich halt an Situationen erinnern, in denen ich mich einsam gefühlt habe. Vor allem in der Pubertät, würde ich sagen. Da war das schon so, dass, also es war nicht so, dass ich keine Freunde hatte oder so. Ich wurde auch nicht gemobbt. Ich war, glaube ich, hatte eine ganz okay Kindheit und Schulzeit. Aber gerade in der Pubertät, wo wir uns alle finden, hatte ich dann schon das Gefühl, eher zum Beispiel im Dating-Business auf der Ersatzbank zu sein. Mhm. Und dann auch niemanden zu haben, mit dem man darüber spricht oder sprechen kann. Selbst Klassenkameradinnen, Männer wie Frauen, mit denen ich darüber sprach, hatte ich das Gefühl, die können das nicht nachempfinden, sie können es nur verstehen. Das, was ich vorhin meinte. Also die nicken dann und sagen, ja, bestimmt nicht leicht, aber sie können jetzt auch das nicht nachempfinden. Mhm. Oder die sagen dann so eben so banale Sachen, sowas wie, ja, ich habe auch gerade keinen. Und dann denkst du, ja, das ist aber was anderes. Mhm. Ja, oder wir haben alle Päckchen zu tragen. Ja, aber vielleicht habe ich eins mehr. So, und das hat mich einsam fühlen lassen. Sehr lange. Und hab dann irgendwann mich auch damit arrangiert, dass ich dann der Atomsingle bin, wie ich es dann irgendwann genannt habe. Oder Betonsingle und dann auch das Gefühl hatte, lange Zeit der schwule beste Freund zu sein. Mhm. Obwohl ich nicht schwul bin, aber dieses, mit mir kann man über alles reden und jeder erzählt mir seinen Liebeskummer.
Verstehe, okay.
Ich habe mich immer gefragt, wann bin ich denn hier abgebogen, dass ich jetzt diese beste Freundin-Nummer bin, mit dem man über alles reden kann und shoppen geht und so. Aber immer, wenn ich dann Leuten, Frauen, meine Liebe gestand, fielen die aus allen Wolken. Und ich habe mich immer gefragt, aber hä, das gab doch 1000 Millionen Signale. So, und das lässt einen irgendwann an sich zweifeln oder hat mich an mir zweifeln lassen, dass ich dann irgendwann aufgegeben habe. Und habe dann aus den Körben, die ich gesammelt habe, eine schöne Wand gebaut. Und dann habe ich das erstmal abgehakt. Also die Suche, man soll ja auch nicht suchen, wie man diesen ganzen komischen Horoskopen-Ratgebern immer liest. Und habe mich dann aufs Studium konzentriert und aufs Kiffen nach dem Abi. Und bin dann da einfach erstmal versunken, also ins Studium, nicht ins Kiffen. Und habe dann auf einer Party zufälligerweise mich mit Erdbeer-Daiquiri abfüllen lassen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und fand mich dann eine Frau küssen auf dieser Party wieder. Ich dachte so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und mit der war ich dann tatsächlich auch ein halbes Jahr zusammen. Und da habe ich dann zum ersten Mal angefangen, diese Mauer, diese Wand, die ich um mich herum aufbaute, nach und nach Löcher reinzuhauen, um dann mal da durchzuschauen, wie das ist. Und habe, glaube ich, aus der Zeit, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ganz, ganz viel gelernt über mich, über andere. Und dass da schon ein Fünkchen Wahrheit drin ist, wenn man sagt, man soll nicht suchen. Und es steckt auch ein Fünkchen Wahrheit drin, was man ausstrahlt.
Mhm. Ich hätte jetzt auch am meisten aufs Suchen geschoben, möglichst wenig aufs Kiffen und vielleicht ein bisschen aufs Erdbeerdaiquiri.
Ja, ich war kein krasser Kiffer, es war einfach nur bald die Zeit.
Also erstmal finde ich super interessant, dass du berichtest, dass du versucht hast, in den Austausch zu gehen. Also in einem Alter, wo mir das zum Beispiel total schwer gefallen ist, diese Offenheit zu haben und so diese Gespräche zu führen, so mit, wie ist denn das bei dir und bei mir geht da nichts und ja. Übersehe ich einen Trick oder was ist
also hier los? Ich hatte tolle Freunde in der Schulzeit, aber die waren nicht auf dem Level, auf dem ich war, was ich empfand. Also die konnten da auch nicht hin, weil sie nicht behindert sind oder waren. Und ich hatte auch keine behinderten Freunde oder sehr wenige. Auch ein Punkt, wo ich im Nachhinein denke, hätte ich vielleicht jetzt anders gemacht. Also ich bin in einem integrativen Kindergarten gewesen, an einer Inklusionsschule gewesen. Ich hatte behinderte Klassenkameradinnen. Wir waren aber nicht zwangsläufig befreundet. Nur weil jemand behindert ist, bedeutet es für mich nicht, dass man Freunde sein muss. Und ich habe sogar im Gegenteil behinderte Klassenkameradinnen oder Schulkameradinnen anderer Klassen teilweise bewundert und beneidet, wie viele Freunde die haben und wie die miteinander umgehen und so. Und dabei völlig übersehen, dass das bei mir genauso ist.
Okay.
Also das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Und wir hatten einen Schulkameraden, der war zwei Klassen über mir. Und ich wollte immer so sein wie er. Und hab den nicht gestalkt, aber so aus dem Augenwinkel dann irgendwie geguckt, wie macht der das, auch cool und so. Und fand es immer beneidenswert. Ich habe den wirklich beneidet und bewundert. Und ich glaube, ich habe auch ganz viel durchs Abgucken gelernt. So wie er das macht, so mache ich das jetzt auch. Ne? Und auch dann teilweise meine eigenen Grenzen ausprobiert und getestet. Und ich habe mich aber nie getraut, mit ihm zu sprechen, weil er war ja zwei Klassen über mir. Was, ne, also das war die Ehrfurcht, die ich vor ihm hatte. Und das heißt, ich hatte keine Freunde mit Behinderung. Die habe ich erst viel später, als ich 27 war oder so, gefunden. Davor dachte ich immer, ich muss so klarkommen. Und habe ja damals auch schon angefangen, mich für Inklusion einzusetzen nach der Schule. Und lag zum Beispiel auch dem Fehlschluss an, dass der Jackpot eigentlich ist, eine Beziehung mit jemandem ohne Behinderung zu haben. Mhm. Ne, also ich war auf einer Schule für Nichtbehinderte, wo Nichtbehinderte auch waren. Ich habe normalen Arbeitsplatz wie Nichtbehinderte auch. Das ist doch jetzt der logische nächste Schluss. Wohnen wie Nichtbehinderte und eine Beziehung haben wie Nichtbehinderte. Und das war immer so, sagen wir mal so, meine Guideline. Und hab's auch versucht, hatte auch Beziehungen mit Menschen ohne Behinderung, hatte auch Beziehungen mit Menschen mit Behinderung. Und hab erst sehr spät, so mit Mitte 20, Ende 20, angefangen, mich auch meinem eigenen Ableismus oder der eigenen Behindertenfeindlichkeit anderen behinderten Menschen gegenüber, inklusive mir selbst, auch bewusst auseinanderzusetzen und mich dem zu stellen. Und als ich dann Freundinnen mit Behinderung hatte, nicht unbedingt nur Partnerschaften, sondern auch Freundinnen, habe ich nochmal eine ganz neue Welt kennengelernt.
Ich wollte gerade fragen, was steckt denn da dahinter? Also du sagst, es ist dann auch eine Form von Ableismus. So nach dem Motto, ich bin zwar behindert, aber und suche dann deswegen die
Gesellschaft. Ja, oder weil ich behindert bin, kann ich das und das nicht. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Also das, ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die gesagt hat, sie kann kein Regal an die Wand anbringen, weil sie eine Frau ist. Das ist ja auch internalisierte Frauenfeindlichkeit oder Sexismus oder so. Mhm. Und das gibt's auch natürlich in Bezug auf Behinderung. Ich kann das nicht, weil ich behindert bin. Oder das liegt auch bestimmt daran, weil ich eine Behinderung habe. Und dann quasi mich, also ich habe mich sehr, oder ich schäme mich teilweise immer noch, fremde Menschen um Hilfe zu fragen. Es inklusive meiner Assistenz, um Hilfe zu fragen. Ich schäme mich, ihnen zu sagen, du hast jetzt Feierabend, obwohl wir noch 2 Stunden arbeiten. Oder, nee, so, ich brauche jetzt nichts, du musst warten. Aber die sagen mir, nee, du musst dich nicht schämen, dafür werden wir ja bezahlt, das ist ja unser Job. Aber trotzdem schäme ich mich. Oder, keine Ahnung, die sind dann gerade fertig geworden mit einer Aufgabe, gehen weg und dann, ah, ich brauche noch was. Und dann gehen die den ganzen Weg wieder zurück. Also das sind so Kleinigkeiten, die jeden Tag sind, die, glaube ich, wenn man in einer Beziehung wäre, in einer Partnerschaft wäre oder wenn man Eltern von dieser Person wäre, dann würde man sagen, ja, was denn noch alles?
Okay.
Ne? Aber daher kommt das halt.
Ja. Und jetzt hast du beschrieben, es war denn erst mit Ende 20 oder so, wo du...
27, ziemlich genau, okay. Ja.
Mit 27, wo du dann mehr Kontakt hattest zu anderen Menschen mit Behinderung. Was hat es geändert? Also auch in den jetzt nochmal explizit in Bezug auf Momente der Einsamkeit. Du hast ja gesagt, das hat nochmal andere Bereiche eröffnet.
Also zum Beispiel hat es geändert, dass ich mir abgeguckt habe, wie andere um Hilfe bitten.
Mhm.
Wie andere ihre Assistenzen organisieren. Und dass es kein Nicht-Charm ist, wenn man plötzlich 12 oder 16 oder 24 Stunden Assistenz braucht. Dass das nichts Schlimmes ist und dass man sich dafür nicht schämen braucht, sondern dass es ja auch darum geht, dass es einem gut geht und man nicht irgendwie 3 Stunden leidet, weil die Assistenz kommt erst in 3 Stunden oder so. Das habe ich für mich dann auch für mein Recht einzustehen oder für meine Bedürfnisse einzustehen, habe ich von anderen gelernt, zum Beispiel. Von anderen Menschen mit Behinderung. Und wohlgemerkt, und das finde ich wirklich interessant, von Menschen mit anderen Behinderungen als meiner.
Mhm.
Das heißt, es ist quasi auch übergreifend behinderungsmäßig. Ich habe von Menschen mit Muskelschwund oder mit Querschnittlähmung mehr gelernt als von Menschen mit Glasknochen. Weiß nicht warum, aber ich habe einfach mehr gelernt. Ich habe die rechtlichen Bedingungen gelernt. Wie kriegst du Assistenz? Was brauchst du dafür? Ja, was steht dir zu? Aber auch den Umgang miteinander und auch Möglichkeiten. Also Reisen mit einem Elektrorollstuhl war für mich bis Mitte 20 ein Ding, das hätte ich mir nie zugetraut. Mit dem Flugzeug. Und ich kenne Menschen, die reisen durch die Welt, fliegen zu irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen und reisen dann damit um die Welt, wo ich immer denke, okay, aber wenn du jetzt irgendwo anlegst mit dem Schiff, wie kommst du denn dann weiter? Das sind so ganz viele Fragen, die ich halt hatte. Und die sagen, ja, das kann man halt organisieren. Und dann erklären die mir, wie man das organisiert. Und das würde ich von einem nicht behinderten Menschen, außerdem er ist Touristikerin, für behinderte Menschen nicht gelernt. So.
Ja, das klingt ja nach einem Plädoyer dafür, halt eben sich eine Community zu suchen von Menschen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, um daraus Learnings zu haben und sich mit seiner vermeintlich individuellen Situationen nicht so alleine und vielleicht sogar einsam zu fühlen.
Aber, und das ist quasi das Aber, das ich da gerne, oder ein Und, das ich da gerne anschließen möchte, die Community alleine ist nicht alles. Also ich hatte zum Beispiel, anderes Beispiel, eine Beziehung mit jemandem mit Behinderung und das war die einzige Gemeinsamkeit, die wir hatten.
Hm.
Und das reicht halt nicht. Also man braucht schon auch gemeinsame Themen, Interessen, Hobbys, Freunde, Leidenschaften, was auch immer. Dass die ganze Zeit nur sich über Behinderung zu identifizieren, auch irgendwann, war das zumindest bei mir so, sich wie so ein Jammertal angefühlt hat. Also wir haben ja nur über Probleme gesprochen und was alles nicht geht. Und das fand ich schon auch irgendwann ermüdend. Weswegen ich erst recht gesagt habe, meine Partnerin muss unbedingt keine Behinderung haben, damit ich nicht da wieder in dieses Hamsterrad komme.
Ja.
Und stellte dann aber wiederum fest, als ich eine Beziehung mit Nichtbehinderten hatte, klingt, als ob ich die ganze Zeit Beziehungen hätte. Es waren 4 Beziehungen in meinem Leben, ja.
Ne, da, ich hab grad auch den Eindruck.
Nicht so viele. Nein, aber als ich dann eine Beziehung mit einer nicht behinderten Person hatte, hatte ich dann aber auch das Gefühl, egal ob es berechtigt ist oder nicht, dass ich derjenige bin, auf den Rücksicht genommen werden muss. Mhm. Wenn man verreist, wenn man irgendwas macht. Und keine Ahnung, mit mir ist Wandern halt anders oder eben nicht wandern. Und mit mir jetzt auf dem Surfurlaub ein anderer, weil ich surfe halt nicht. Das heißt, die Urlaubsoptionen, die man mit mir hat, sind andere. Mhm. Und ich habe dann immer gedacht oder auch gesagt, ja nee, dann fahr halt ohne mich. Aber das ist ja im Sinne einer Beziehung.
Ist gar nicht so einfach, das in einer Beziehung zu sagen. Ja, total.
Und deswegen ist es quasi auch wichtig, gemeinsame Themen zu finden, über die Behinderung hinaus. Aber auch genauso wichtig, nicht die Behinderung permanent zu verneinen. Also zu sagen, ja, wir gehen trotzdem surfen. Das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Und jetzt verheiratet bin ich mit meiner Frau, die auch mit Behinderung lebt. Und da kommt halt beides zusammen. Also wir haben gemeinsame Interessen, Hobbys, Leidenschaften, Spaß. Und wir haben beide eine Behinderung. Und da ist tatsächlich ein Vorteil drin, weil wir beide auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und wir beide keinen Bock auf Surfurlaub haben. Mhm. Wir beide keinen Bock auf Wanderurlaub haben. Sondern eben andere Urlaube machen, die uns Spaß machen.
Okay, ganz viele Themen sind da einfach schon mal, braucht man gar nicht auszudiskutieren. Weil,
und Barrierefreiheit ist immer eingebaut. Wenn wir Bahn fahren, dann ist halt klar, dass das der Rollstuhlplatz ist. Wenn wir ein Hotel buchen, ist es klar, dass das barrierefrei ist. Mhm. Und nicht wegen dir oder wegen mir, sondern wegen uns. Sonst findet es halt nicht statt. Und das heißt, mal ist sie in der Verantwortung, mal bin ich in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es so ist. Und nicht, ja Raul, du bist der Rollstuhlfahrer, kümmere dich mal drum. Mhm. Oder ich weiß nicht, was man braucht, sag mir, wie ich das organisieren soll. Sondern wir wissen es halt beide.
Ja, macht voll Sinn. Und ich würde noch was ergänzen, nur um das auch nochmal reingebracht zu haben. Natürlich ist auch eine Beziehung, also eine Liebesbeziehung, kein Garant dafür, dass man nicht mehr einsam ist. So, also das hat in einer letzten Folgen hat Daniel Haas, das glaube ich, gesagt, ein Autor und Journalist, der hat gesagt, dass es auch so Teil von therapeutischen Ansätzen ist, People, Places, Things. Also mach dein Glück nicht davon abhängig von anderen Menschen oder von bestimmten Orten oder von Gegenständen, erst recht nicht, von Konsum oder.
Das ist aber auch leichter gesagt als getan in dieser Welt.
Ja, naja, klar, ist eine große Herausforderung. Aber ich sag's nur, weil auch das manchmal eben ein Trugschluss ist, zu denken so, ach ja, weil ich bin ja in einer Beziehung und dann wundert man sich darum, dass man auch in einer Beziehung seiend, auch in einer Liebesbeziehung seiend, dann die Erlebnisse von Einsamkeit hat. Du bist ja viel auch, also durch die Projekte, die du machst und so, du bist ja nah dran, auch an anderen Menschen, die mit Behinderung leben. Was würdest du denn sagen, was kannst du da aufgreifen, was sind denn die Aspekte, die bei vielen Menschen in die Einsamkeit führen können? Also du hast jetzt für dich schon so ein paar Sachen ausgemacht und definiert. Ich weiß nicht, ob sich das übertragen lässt. Was würdest du sagen, das sind die Baustellen, da könnte man dann vielleicht auch mal rangehen perspektivisch?
Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber das Muster, das ich sehe, ist, dass Menschen mit Behinderung insgesamt weniger Chancen haben im Leben. Also nicht, weil sie behindert sind, sondern weil sie oft auch behindert werden. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, wenn du auf dem Land wohnst, ist das Thema Barrierefreiheit schwieriger als in einer Großstadt. Auch das Thema Assistenz ist schwieriger. Und wenn du mit 30 noch bei deinen Eltern wohnst, hat man wahrscheinlich andere Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, ohne die Eltern, als wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für jeden, egal ob behindert oder nicht, in unserem Kulturkreis die Abnabelung zum Elternhaus hinzubekommen. Weil Eltern sind nicht nur gut zu einem. Mhm. Eltern können auch schaden. Und vor allem, wenn Eltern anfangen, spätestens ab 18 für einen zu sprechen, das ist dann auch schädlich. Ich weiß, was gut für mein Kind ist, und dein Kind ist 25. Mhm. Das ist auch ein Problem, weil dann auch über die Zeit sich natürlich so eine Unbündigkeit auch einschleicht. Organisiert alles meine Mutter, meine Eltern, oder man hat selber auch keine alternative Idee als die Eltern. Und viele Eltern schaffen dann auch den, ich sag's jetzt mal, den Absprung nicht und pflegen dann mit 80 noch ihr 50-jährige Kind, was irgendwann ein großes Problem ist. Und die Menschen mit Behinderungen landen dann in Heimen, zum Beispiel. Und das ist natürlich auch einsam auf eine Art.
Ja, ja.
Wenig Erlebnisse gemacht zu haben. Andere Einsamkeitsauslöser könnte sein, dass Menschen mit Behinderung in Deutschland strukturell regelmäßig klargemacht wird, sie sollten unter sich bleiben. Also Kindergarten für Kinder mit Behinderung, Schule für Kinder mit Behinderung, Ausbildungsstätte für Menschen mit Behinderung, Arbeitswerkstatt für behinderte Menschen, Fahrdienste für behinderte Menschen, Wohnheime für behinderte Menschen. Und das ist dann möglichst am Stadtrand, ne, nicht so im Stadtzentrum. Man sieht sie selten in einer Inklusionsklasse im Bus, sondern wenn dann als Behindertenklasse in einem Fahrdienst oder als Theatergruppe, wo behinderte Menschen ausschließlich Theaterstücke vorführen, aber selten als inklusive Theatergruppe. Mhm. Und diese Gruppierung von behinderten Menschen führt natürlich auch dazu, dass sie nur ihre eigenen Erfahrungen machen, miteinander. Aber ich habe ganz viel auch gelernt von nicht behinderten Menschen. Also, keine Ahnung, Berufswünsche zu entwickeln, zum Beispiel. Und die auszuprobieren. Oder auch zu reisen. Ist schon auch, würde ich mal sagen, die intrinsische Motivation bei nicht behinderten Menschen eine höhere. Ja. Weil sie auf weniger Barrieren im Alltag stoßen und weil die ganze Welt so gebaut ist, dass sie von nicht behinderten Menschen, wenn du es dir leisten kannst, benutzt werden kann. Aber sobald du blind bist, gehörlos oder mobilitätseingeschränkt, wird es schwierig zu reisen.
Mhm.
Und im Urlaub macht man Erfahrungen, entwickelt sich weiter. Nur ein Beispiel.
Okay, also.
Oder stell dir vor, du bist ein schlaues Kind, und du bist an einer Schule für behinderte Kinder und du wärst eigentlich ein Abiturkandidat, aber die Förderschule bietet kein Abitur an und das Gymnasium hat keinen Aufzug. Dann bist du quasi an einer gläsernen Decke mit, keine Ahnung, 14 und kommst da nicht raus. Und diese Erfahrung kann auch sehr einsam machen.
Greift auch alles stark ineinander, ne? Also der Aspekt soziale Teilhabe hat natürlich dann auch wieder wahnsinnig viel zu tun mit Sichtbarkeit. So, wir haben vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Ich finde, das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Also Thema Sichtbarkeit, du hast es gerade gesagt, am liebsten findet sowas dann noch am Stadtrand statt. So, und da dürfen dann Menschen mit Behinderung Theater machen für andere Menschen mit Behinderung. Und
alle klatschen und finden es ganz toll und inspirierend.
Genau. Ja. So, das ist auch eine kulturelle Frage, oder? Also, weil wir festgestellt haben in einem Gespräch, nicht wir beide, sondern in einem anderen Kontext, dass das durchaus in anderen Ländern anders ist und es da mehr Sichtbarkeit gibt von Menschen mit Behinderung, weil sie mehr integriert sind in Familienleben, weil sie nicht in Einrichtungen landen, nicht an den Stadtrand gedrängt werden und weil vielleicht dann auch die Infrastruktur so ist, dass sie eben nicht ausgrenzend wirkt.
Ja, also ich beschäftige mich ja schon viele Jahre, 25 Jahre fast in dem Bereich und es gibt so eingeschliffene Narrative und Erzählungen, die genau sowas sagen. Also es gibt Länder, da ist das anders, da ist es besser und so. Und ich würde inzwischen sagen, ja, teils, teils.
Mhm.
Also in den USA, wenn du auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen bist, einen zu bekommen, ist sehr teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. In Deutschland zahlt es die Krankenkasse. Also würde ich sagen, ist Deutschland schon besser, weil es hier einfach Krankenkassen gibt. Die gibt es in den USA nicht. Und wenn du dafür bist, dann bist du halt Kommunist oder Sozialist. Und es gibt so eine tolle Doku von Michael Moore, Where to Invade Next. Und da reist er durch Europa, unter anderem Frankreich, und fragt die Leute, ob sie Sozialisten sind, weil sie ja Krankenkassen haben. Dann, die Leute verstehen das immer nicht. Und dann sagt er, ja, aber es muss doch bei euch Leute geben, die gegen Krankenkassen sind. Und dann sagt einer ins Mikrofon, er wüsste gar nicht, wonach man googeln soll.
Okay.
Und das stimmt, ich wüsste gar nicht, wonach ich suchen soll, um in Deutschland jemanden zu finden, der partout gegen Krankenkassen ist. Mhm. Also es gibt Leute, die sind für die private Krankenkasse, es gibt Leute, ne, so. Verstehe ich alles, kann man auch scheiße finden. Aber wirklich dagegen zu sein, selbst die AfD wird nicht dagegen sein.
Die Trefferliste wäre mal interessant.
Ja, also und deswegen fand ich es interessant. Das heißt, wahrscheinlich ist es ja sehr schwer, Leute zu finden, die gegen Krankenkassen sind. Und wir können froh sein, dass es hier Krankenkassen gibt. Gibt es auch in anderen Ländern, die einfach dafür aufkommen.
Mhm.
Der ÖPNV ist in Deutschland ganz okay, ehrlich gesagt. Der öffentliche Personennahverkehr, Stadt wie Land. Einmal, weil es ihn gibt im Vergleich zu den USA. Und weil er auch auf dem Land weitestgehend barrierefrei ist, wenn es Nahverkehr gibt. Also nicht jeder Regionalbahnhof, das nicht, aber die arbeiten dran. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte kein Bus in Berlin eine Rampe. Jetzt haben alle Busse eine Rampe. Also da passiert auch was. Das muss man schon auch anerkennen.
Mhm.
Andererseits in den USA beispielsweise kann ich McDonald's verklagen, wenn sie nicht barrierefrei sind. Das kann ich in Deutschland nicht. Da gibt es kein Klagerecht in Deutschland. Das ist also wieder schlechter. In Italien gibt es keine Förderschulen. In Deutschland gibt es sehr viele Förderschulen. Auch das ist schlechter. In Italien ist es besser. Also es ist, würde ich gerne situativ auch nach Thema aufdröseln, um zu sagen, da und da ist es besser. Kulturell wissen wir international in Kanada, in Italien, in Spanien, dass da, wo Schulsysteme inklusiv sind, Schweden auch, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, auch Nichtbehinderte öfter behinderte Menschen kennen, auch im Freundeskreis haben, und auch am Arbeitsmarkt später weniger Bedenken haben, sie anzustellen, zu beschäftigen oder von ihnen eine Ansage zu bekommen. Und dass die Leistungen, klingt jetzt sehr kapitalistisch, aber die Schulabschlüsse von behinderten Kindern an Regelschulen in der Regel besser sind, leistungsmäßig, als die Schulabschlüsse von Kindern mit gleichen Behinderungen an Förderschulen.
Okay.
International.
Mhm. Zudem, es gab in der letzten Folge, wo ich Jasmin Dickerson als Gast hatte, da gab es diesen Moment, wo ich gesagt habe, so, naja, und Inklusion ist ja auch eine Bereicherung für alle. Und da hat sie was wirklich Interessantes gesagt, fand ich, nämlich so sinngemäß, dass Inklusion keine Kosten-Nutzen-Rechnung
dahinter. Deswegen habe ich das mit dem kapitalistischen Einschub noch gemacht.
Ja, genau. Also da ist mir das so eingefallen. Also man kann nicht sagen, irgendwie, hey, und bringt ja für alle was, darum geht's überhaupt nicht, sondern es ist einfach ein Menschenrecht, dass alle Menschen in der Gesellschaft die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Bedingungen haben und die gleichen Möglichkeiten. So, das fand ich einen guten Hinweis.
Oder also, einfach auch Nachteilsausgleiche da, wo sie Nachteile haben. Ne? Also ja, ich brauche einen Aufzug, du nicht. Den hat man dann wahrscheinlich für Menschen wie mich gebaut, nicht für Menschen wie dich. Mhm. Außerdem, man verkauft sie als Komfortfaktor. Bei mir ist es halt ein Bedingungsfaktor.
Genau, da ist einfach die Notwendigkeit, um halt eben diese Teilhabe zu ermöglichen. Also
und bereichern. Ich will nicht bereichern müssen.
Mhm.
Dem stimme ich total zu. Also ich will nicht in einem Raum sein und alle inspirieren. Ja? Oder ich will nicht nur deswegen da sein, weil ich inspiriere. Und was wäre denn, wenn ich nicht inspiriere? Was wäre denn, wenn ich alles doof finde? Bin ich dann der Angry Cripple, als sie wir sowieso ständig gelesen werden, so wie Angry Black Women es ja auch oft gibt, oder die verbitterte Frau, der verbitterte alte Mensch.
Mhm.
Das sind ja so Stereotype, die dann schnell entstehen. Und gerade beim Thema Behinderung gibt's das auch. Wir sind ja nie zufrieden, können auch froh sein, dass sie mitmachen dürfen, bla bla bla. Oder eben, wir müssen besonders lustig sein. Also es ist ja interessant, dass wenn das Thema Behinderung im Film auftaucht, es immer eine Komödie ist. Und das war bei Homosexuellen auch lange so, in den 80er, 90ern. Der bewegte Mann und so weiter. Und es hat sich halt geändert. Und bei Behinderung aber nicht. Bei Behinderung ist immer noch die Inspiration, der Humor, die Bewunderung, das Zurückkämpfen. Und hast du denn zufällig den Film Avatar gesehen?
Ja.
Ich habe den in meiner Diplomarbeit analysiert. Weil der Charakter bei Avatar ist ja behindert. Er sitzt im Rollstuhl und er ist der Einzige, der den Avatar steuern kann, weil sein Zwillingsbruder im Einsatz starb und er ja genetisch identisch ist und dann muss er jetzt in diesen Avatar steigen. Merkwürdige Geschichte, aber okay. Jetzt ist also der Rollifahrer in diesen Avatar gestiegen und kann plötzlich wieder laufen.
Also wenn das größte Ziel wäre. Genau.
Und das Absurde ist, weil er endlich wieder laufen kann, weil es sein größter Traum war, wieder laufen zu können, ist er der Beste. Und am Ende des ersten Teils entscheidet er sich, in dieser Avatar-Welt der Navi zu bleiben. Und die Frau, die Navi, zieht ihn aus einem Wrack und der Rollstuhl fällt von ihm ab. Und die Metapher ist die Erlösung.
Es wird immer schlimmer.
Also die Metapher ist die Erlösung. Früher sind die Menschen mit Behinderung gestorben. Ne? Also endlich von Leid befreit. Gibt's auch viele Filme zu dem Thema. Die Familie ist endlich befreit von der Last und so. Die Gesellschaft ist befreit von den Kosten. Oder eben Heilung. Und die Metapher ist immer die Erlösung. Und es gibt sehr wenige Filme, wo es eben nicht darum geht, zu inspirieren, erlöst zu werden oder witzig zu sein. Und so einfach beiläufig miterzählt wird. So wie heutzutage in 2000er, 2010er, 20er Kinofilmen Homosexualität inzwischen ja beiläufig erzählt werden kann, ohne dass es gleich die Drag sein muss.
Raul, schon mal drüber nachgedacht, ein Drehbuch zu schreiben?
Tatsächlich, ich war auch schon an einigen beteiligt, aber das Problem ist ja immer die Förderung und die Finanzierung von Filmen und Sendeplätze und dann heißt es immer, ja, nee, es muss schon was Paralympisches sein. Und dann denke ich so, nee, muss es nicht.
Wir hatten da auch schon mal eine gemeinsame Geschichte und ich hatte TV-Formate entwickelt mit dir gemeinsam und wir hatten uns Sachen überlegt und die wurden angeboten. Da hat tatsächlich auch nicht gefruchtet, ist dann auch nicht weitergegangen. Jetzt macht ihr mit Sozialhelden oder auch darüber hinaus werden so viele sinnvolle Dinge entwickelt. Hast du das Gefühl, natürlich bringen die was, aber hast du das Gefühl, dass diese Ansätze auch aufgegriffen werden von offiziellen Stellen? Also dass wir auch nicht alles immer in den Händen von zivilgesellschaftlichen Akteuren sein muss, sondern dass das auch von staatlicher Stelle mal gesagt wird, so, ey, guck mal, was die da alles hinkriegen, hätten wir mal selber auf die Idee kommen können und das dann fortgeführt wird? Oder was für Erfahrungen hast du da?
Also, die Mühlen mahlen sehr langsam. Und ich würde bestimmte Dinge nicht auf meinen Kosten, also nicht als meine Erfolge einordnen. Aber es war definitiv die Behindertenbewegung, die in den 70ern, 80ern dafür gekämpft hat, dass Busse eine Rampe haben. Davor hieß es immer von Autoherstellern, Busherstellern, MAN und Co., das geht technisch nicht, weil der Motor.
Okay.
War immer die Standardaussage. Und dann irgendwann hat sich ein Ingenieur gefunden, der bei einem dieser Bushersteller arbeitet, der gesagt hat, doch, das geht. Und das ist übrigens, fand ich super interessant, der Unterschied, warum Busse in Europa anders aussehen als in den USA. Weil Niederflur hier ein Ding wurde, weil die Städte hier kleiner sind, die Straßen enger. Und Niederflurbusse, wo der Motor nicht vorne ist, sondern quasi hinten, führt auch zu einer anderen Konstruktion insgesamt. Und deswegen sehen LKWs so aus, wie sie aussehen, deswegen sehen Busse so aus, wie sie aussehen, in ganz Europa. Und wenn du einen Niederflurbus bauen kannst, dann kannst du auch eine Rampe ansetzen. Okay. In den USA sind es oft so sehr umständliche Hebebühnen, die oft auch kaputt sind. Diese Bewegung kam definitiv von den Menschen mit Behinderung. Was vielleicht ein bisschen auf unserem Mist gewachsen ist, ist, dass Wir haben ja die Wheelmap seit 2010, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, dass jetzt auch andere großen Kartenanbieter diese Informationen anzeigen, ob ein Ort rollstuhlgerecht ist oder nicht.
Krass.
Das heißt, wir haben sie inspiriert, dass man das machen kann und dass es eine sinnvolle Information ist. Würde ich sagen, das waren wir. Oder die Relevanz von, ob ein Aufzug funktioniert oder nicht, dass man das auch nicht nur den Technikern sagt, sondern auch den NutzerInnen der Aufzüge, war auch eine Idee von uns.
Raul, du, wenn ich dich so erzählen höre und gerade so bei dieser Busgeschichte und wie die konstruiert sind und so, du bist so drin im Thema, weil du, wie du selber sagst, dich so lange damit beschäftigst. Geht's dir irgendwann auch auf den Nerven? Weil es ist schon klar, ich rede ja hier in dem Podcast super viel mit Leuten, die halt eben natürlich aus einer bestimmten Motivation heraus aktiv werden, ne? Weil ihnen selber in ihrem Leben was begegnet, wo sie sagen, hey, das muss man echt mal ändern. Das ist ja in den allermeisten Fällen der Impuls. Aber dir ist es so eng verzahnt, womit du dich beschäftigst, wofür du dich einsetzt, mit deiner eigenen Lebensrealität, wünschst du dir manchmal, ey, am liebsten würde ich einfach, keine Ahnung, Tische bauen oder weiß ich nicht, oder mir nur Konzepte in ganz anderen Bereichen ausdenken oder.
Ich habe ja vorhin von Technik gesprochen und ich beschäftige mich sehr gerne mit Technik. Ich bin jetzt kein Entwickler, kein Frickler oder so, aber ich lese sehr gerne sehr viel in dem Bereich. Ich interessiere mich sehr viel dafür. Ich unterhalte mich viel mit Menschen, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich über diese Themen. Und das ist dann meistens ohne das Thema Behinderung, einfach nur, weil ich fasziniert bin von KI, von so Geschichten, die jetzt gerade Trend sind. Mhm. Ich gucke gerne Filme, ich gucke auch gerne schlechte Filme, ich gucke auch gerne schlechte Musikvideos und höre auch gerne schlechte Musik. Und ich treffe mich gerne mit Freunden, ich feiere ganz gerne. Aber so, da ist dann das Thema Behinderung quasi mal an Haken gerangen. Ich würde es ganz gerne noch erweitern. Es ist mir klar geworden, als ich das Buch geschrieben habe, wie kann ich was bewegen, die Kraft des konstruktiven Aktivismus, dass es einen Unterschied gibt, warum du aktivistisch tätig bist. Also tust du das aus eigener Betroffenheit heraus oder tust du das, weil es dir ein Herzensanliegen ist. Beides wichtig, ich will das gar nicht werten. Aber als Frau, die diskriminiert wird, weil sie eine Frau ist, kann sie nicht um 18 Uhr sagen, ich mache Feierabend. Ist mir jetzt egal. Was du als Klimaaktivistin aber könntest. Ne? Und aus eigener Betroffenheit heraus sich zu engagieren, führt dazu, dass du die Feierabend machen kannst. Und dann die ganze Zeit darüber nachdenkst. Und viele Dinge ehrenamtliches Engagement sind, wo es eigentlich niemand andere Leute ehrenamtliches Engagement wäre. Es ist ehrenamtliches Engagement, einen Umweg in Kauf zu nehmen, weil der Aufzug kaputt ist. Du würdest die Treppe nehmen. So, und das sehen viele Leute nicht. Das heißt, die Burnout-Gefahr von Aktivistinnen, die zur eigenen Betroffenheit sich engagieren, ist höher als die von den sogenannten Herzensanliegensaktivistinnen. Und ob ich müde werde, ja, es gab natürlich Sinnkrisen, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich habe auch alles gesagt. Es ist auch alles in Bücher geschrieben worden. Wenn nicht von mir, dann von vielen anderen. Es muss nicht noch ein Buch sein, es muss nicht noch ein Vortrag sein, nicht noch ein Podcast sein, ehrlich gesagt auch. Sondern wir müssen jetzt mal den nächsten Schritt gehen. Und was ich gerade ganz schön finde, das hast du bisher noch nicht gesagt, ist dieses, wir müssen Vorurteile abbauen, wir müssen Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen Ängste beseitigen oder so. Weil das sind so Floskeln, die habe ich selber 20 Jahre lang bestimmt gesagt und inzwischen glaube ich sie nicht mehr. Weil wie viele Podcasts müsste man machen, wie viele Plakate müsste man noch kleben, wie viele Vorträge müsste es noch haben, um alle Barrieren in den Köpfen gesenkt zu haben. Das findet nicht statt, scheinbar. Und es wird niemals der Bundesbehindertenbeauftragte auf den Balkon steigen und sagen, Halleluja, wir haben genug aufgeklärt, jetzt müssen wir mal andere Dinge tun. Das wird nicht passieren. Das heißt, wenn wir solche Sätze sagen, die ich selber immer gesagt habe, dann erhalten wir das Problem. Und das ist ein neues Wort, was ich gelernt habe, und das begeistert mich. Mich begeistert dann, neue Erkenntnisse zu gewinnen, durch lange Nachdenken, durch viel Reden. Das ist ruinöse Empathie. Zu sagen, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, ja, ja, schon wichtig. Alle nicken, alle klatschen, aber was heißt das konkret? Es ist empathisch, aber ruinös, weil es keine Konsequenz hat. Und die Frage wäre also, wenn wir jetzt diesen Raum verlassen, was tun wir als nächstes? Was kann ich tun? Egal, ob ich betroffen bin oder nicht. Wenn ich morgen mein Kind in die Kita schicke und mein Kind spielt nur mit Nichtbehinderten, kann ich die Kita fragen, ich möchte, dass mein Kind auch die Gelegenheit bekommt, mit Kindern mit Behinderung aufzuwachsen. Warum ist das nicht hier der Fall? Oder in der Schule. Dein Kind muss noch nicht mal behindert sein, um das einzufordern. Weil das eine gemeinsame Arbeit ist. Das ist etwas, wie ich immer sage, auch Nichtbehinderte haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen Zeit zu verbringen. Es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur von den Behinderten eine Forderung aus, sondern auch die Nichtbehinderten verpassen etwas. Erkenntnisse, kreative Lösungen, Erfahrung, Perspektiven. So. Und als ich mein vorletztes Buch geschrieben habe, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, las ich ein Buch von Al Edmansky aus Kanada. Und das Buch heißt The Power of Disability. Und da versuchte er, die Stärken in Behinderung zu finden, die wir oft übersehen, weil wir immer nur über Probleme reden. Sowas wie medizinische Probleme, Barrieren, was auch immer. Aber er hat eben auch Stärken identifiziert. Und seitdem ich das gelesen habe, ziehe ich da so viel draus. Also zum Beispiel gibt es eine Stärke, die Kraft der Resilienz. Dass behinderte Menschen wahrscheinlich die einzige Gruppe sind, neben Menschen mit Fluchterfahrung vielleicht, die auf so viele Barrieren im Alltag treffen, wie kein anderer Mensch. Selbst eine alleinerziehende Mutter mit einem Kinderwagen hat mega viel Scheißbarrieren zu ertragen. Aber Menschen mit Behinderung vielleicht mehr, weil sie auch alleinerziehende Mütter sein könnten. Ab dem Punkt weiterzumachen und Lösungen zu finden, stärkt ja irgendwas in dir. Robustheit. Auch wenn es ganz schlimm ist, auch wenn es nicht deine Verantwortung ist, jetzt daraus Stärke zu ziehen oder so. Es ist einfach alternativlos und deswegen trainierst du diesen Muskel der Resilienz. Und damit auch vielleicht den Muskel der Kreativität, Lösungen zu entwickeln oder des Pragmatismus. Was in anderen Kontexten, Arbeitskontext vielleicht auch von Vorteil sein könnte. Und daher kommt auch zum Beispiel die Erzählung, die McKinsey und Ernst & Young und so regelmäßig erzählen, dass diverse Teams vielfältiger Teams lukrativer sind. Vielleicht wegen der vorhandenen Erfahrung und Kreativität und Resilienz, dass einen Dinge nicht so schnell aus der Bahn werfen. Und dann gab es eine Kraft, die mich wirklich vom Hocker gehauen hat, weil ich den so noch nicht gesehen habe. Und das ist die Kraft der Authentizität. Er erklärte das so, dass es gibt Menschen mit chronischen Erkrankungen oder unsichtbaren Behinderungen, die ihr Leben lang das versteckt haben. So getan haben, als hätten sie nichts, als wäre alles in Ordnung. Und jedes Mal, wenn sie das taten, das auf ihre eigene Kosten geschah. Und das kann man eine Weile machen und irgendwann gehst du daran kaputt oder besuchst dann plötzlich brauchst psychiatrische Unterstützung, psychologische Unterstützung. Und irgendwann erzählst du es, weil du nicht mehr anders kannst. Und es fällt, also die Leute fallen aus allen Wolken. Mhm. Warum hast du nichts gesagt? Ach Mensch, das sieht man dir ja gar nicht an. Und so sind dann so Sätze, die sie hören. Und diese Leute haben das versteckt, weil sie Angst hatten vor genau diesen Aussagen. Aber auch natürlich, weil sie Angst hatten, den Job nicht zu bekommen. Weil sie Angst hatten, als schwach zu gelten. Und das ist natürlich schlimm. Und dann gibt es aber Menschen mit sichtbaren Behinderungen, wie ich zum Beispiel. Ich habe ja diese Option gar nicht. Ich kann mich auf den Kopf stellen, dann bin ich halt ein Rollstuhlfahrer auf dem Kopf. Aber ich kann halt nicht so tun, als hätte ich keinen Rollstuhl. Das ist komisch. Selbst im Podcast würde man sagen, der hat eine komische Stimme. Also die würden dann gleich googeln, warum ist die Stimme so komisch? Und dann sehen sie ein Foto und dann wäre auch klar. Mhm. Und das heißt, ich habe mein Leben lang gelernt, dass es so ist. Ich stand nicht vor der Frage, wie wäre es ohne? Und da drin steckt ja auch eine Authentizität. Also zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich brauche mich nicht verstellen, weil es bringt nichts. Gleich in anderen Dingen verstelle ich mich, aber in der Hinsicht verstelle ich mich nicht. Und wenn andere Leute das sehen, dann kann es sie ermutigen, auch zu ihren eigenen Schwächen zu stehen. Weil wir alle haben irgendeine traumatische Erfahrung in unserem Leben gemacht, von dem wir noch nie erzählt haben. Und wir schlucken das runter, solange es geht. Und irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Und vielleicht haben behinderte Menschen da einen gewissen Vorsprung, diese Verwundbarkeit zu zeigen, so würdevoll es geht. Weil, und das ist die Kehrseite, die Menschen, die das nicht tun, die Menschen mit sichtbaren Behinderungen, die das nicht tun, die sehen wir auch nicht im Alltag. Die sind dann zu Hause, bei ihren Eltern. Da müssen wir aber hinschauen. Da müssen wir hinschauen, wie geben wir Menschen mit Behinderung, die vielleicht noch nicht diese Kraft haben, die Möglichkeit, sich auszuprobieren und diese Erfahrung zu machen.
Ja. Raul, ich höre dir sehr gerne zu. Ich fand das sehr inspirierend. Ich würde dich aber auch sehr schätzen, auch wenn du nicht so inspirierend wärst.
Freut mich sehr, hat Spaß gemacht.
Also für mich führt ja der Weg, also wenn sich was verändern soll, führt immer darüber, dass man anfängt zuzuhören. Und das hat mir viel Freude gemacht, dir zuzuhören.
Ich habe einen wichtigen Aspekt, ehrlich gesagt, gerade vergessen.
Hau den raus.
Weil ich da mitten im Gedanken stecken geblieben war. Also wenn es nicht die Barrieren in den Köpfen sind, die wir senken müssen, wenn das nicht die Lösung ist, was denn dann? Bei mir wird oft vorgeworfen, und Aktivistinnen wie uns wird oft vorgeworfen, wir würden immer nur jammern und meckern, aber was wäre denn die Lösung?
Also für mich ganz ehrlich, weil ich darüber, als du gesprochen hast, auch nachgedacht habe, so, sondern? Und ehrlich gesagt, für mich ist es Leben. Also das Praktizieren.
Genau.
So, dass wir hier gemeinsam sitzen und natürlich auch wieder zu deiner Expertise, zu deinem Thema, aber es ist eben nun mal deine Expertise.
Und genau das ist der Punkt. Es geht nicht um die Barrieren in den Köpfen, die wir senken müssen. Es geht um die Begegnungen, die wir schaffen müssen. Und wenn wir nicht einander begegnen, können auch nicht die Barrieren im Kopf sinken.
Ja.
Wenn Kinder am Spielplatz mit und ohne Behinderung nicht gemeinsam spielen können, weil der Spielplatz nicht barrierefrei ist, dann lernen nicht behinderte Kinder kennen.
Ja, wir müssen dafür sorgen, dass es Realität wird. Also da können wir, da hast du natürlich recht, da können wir
also noch so viel Podcast abbauen. Machen. Als erstes, bevor wir über die in den Köpfen denken, müssen wir erst die physischen Barrieren beseitigen. Und vor allem, und das ist mein Take, wir müssen den Nichtbehinderten die Option nehmen, sich dem Thema Behinderung zu entziehen.
Mhm.
Also Schulen für Nichtbehinderte darf es nicht mehr geben.
Kleine Randanmerkung, wir treffen uns ja hier, ich freue mich, dein Zuhause kennenzulernen, aber wir treffen uns ja hier, weil mein Büro nicht barrierefrei ist. Das ist übrigens ein Neubau, der ist gerade mal 10 Jahre alt und das ist eine berechtigte Frage, die ich mal meiner Vermieterin stellen werde. Warum hat man vor 10 Jahren eigentlich noch so gebaut, dass es nicht barrierefrei ist?
Genau, oder nur der Erdgeschoss oder keine Ahnung.
Ja. Du hast gerade erwähnt, dass du auch gerne schlechte Musik hörst. Magst du einen schlechten Song auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist bei Spotify packen? Du kannst aber auch einen guten drauf machen.
Also ein guter Song wäre tatsächlich, ich bin ein großer Fan schon immer gewesen von Fanny van Dunn.
Mhm.
Und der hat ja Songs, die ganz gut altern, finde ich. Und einer davon ist, auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Das ist einer der wenigen Songs zum Thema Behinderung, wo ich denke, so, ja, Mann, hat's jemand verstanden.
Okay, sehr gut. Ich hoffe, den gibt's wirklich bei Spotify. Ich bin sehr gespannt drauf. Fanny van Dunn, wenn ich mich nicht täusche, verantwortlich für die größten Hits der Toten Hosen.
Ja, Ich glaube, die Toten Hosen haben den Song auch mal gesungen, aber das Original finde ich cooler.
Mhm. Okay, wenn wir so unterwegs sind, dann packe ich auch noch einen Song auf die Playlist, nämlich Pöbel MC mit Bildungsbürgertum. Dann haben wir die ganze Breitseite, passt auch. Das war's schon wieder. Alle paar Folgen erlaube ich mir auch noch mal darauf hinzuweisen. Auch wir hier als Freunde fürs Leben sind ein Verein und für das Allgemeinwohl tätig und freuen uns natürlich irgendwie über Spenden. Und das macht uns zwar alles Spaß, was wir hier machen und so, aber es ist manchmal auch Arbeit und es nimmt viel Zeit in Anspruch und so. Also scheut euch nicht, unter frnd.de herauszufinden, wie man dem Verein Spenden zukommen lässt. Ich kann auf jeden Fall davon berichten. Das höre ich von allen Seiten. Es fühlt sich richtig gut an. Also macht was für eure Gefühle, Wellness. Und Raul, uns beiden bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.